Willkommen zu Holger ruft an, einem Podcast von Übermedien, dem unabhängigen werbefreien Magazin für Medienkritik, ausschließlich finanziert durch unsere Community. Wer da auch dazugehören will, erfährt im Abspann, wie das geht.
Hickmann.
Hallo Christoph, hier ist Holger.
Hallo Holger, grüße dich.
Ich rufe an wegen Politikjournalismus.
Oh Gott.
Ja, selber schuld. Du bist Leiter des Hauptstadtbüros des Spiegels und du hast gerade ein Essay geschrieben. Darin schreibst du, wir schreiben vor allem negativ über Politik und Politiker. Wir kritisieren, meckern, prangern an. Man könnte meinen, damit spielen wir den Systemfeinden in die Hände. Vielleicht sollten wir etwas ändern. Ja, genau das, also kritisieren, meckern, anprangern, das erwarte ich aber doch von der sogenannten vierten Gewalt. Wie sollte deren Job denn sonst aussehen?
Absolut, du hast jetzt ja auch schön selektiv zitiert, ne?
Einfach nur den Anfang des Artikels.
Wunder, da, genau das, was hinter der Paywall dann war, das muss ich jetzt erzählen. Nein, ernsthaft.
Genau.
Genau den Punkt mache ich ja später in dem Text. Ich bin bei dieser Diagnose und sage, das ist erstmal so. Das kann man, glaube ich, gar nicht von der Hand weisen. Und fange dann an, mir im Vollen darüber Gedanken zu machen, was folgt denn daraus? Und lande ja am Ende bei einer fast enttäuschenden, zumindest würde ich das so empfinden, ziemlich kleinteiligen Schlussfolgerung. So ein paar Dinge kann man schon ein bisschen anders machen, ein bisschen justieren, ein bisschen verschieben. Aber im Großen und Ganzen sollten wir genau dabei bleiben, nämlich den Finger in Wunden zu legen, dahin zu zeigen, wo Dinge schieflaufen, aufzudecken und zu kritisieren. Denn ich gebe dir total recht, natürlich ist das unsere Funktion und das bleibt auch unsere Funktion. Der Gedanke, der bei mir dahinter war, ist ja ein anderer. Ich beschreibe ja in dem Stück auch, wie bin ich sozialisiert worden, nämlich mich nicht als Teil einer politischen Seite zu fühlen, sondern unabhängig zu gucken, wo läuft was schief und darüber zu schreiben, das zu kommentieren, das zu analysieren, das einzuordnen und zu berichten. Und ich glaube, dass lange Jahrzehnte der Nährboden, auf den das gefallen ist, nämlich unsere Art Journalismus zu machen, anderer war. Da gab es einen großen Konsens in unserer Gesellschaft und der lautete, im Großen und Ganzen ist das trotzdem das beste System, das wir uns so vorstellen können. Und auch wenn der Spiegel noch so viele Skandale aufdeckt, ist es nicht so, dass alle Politiker korrupt, korrumpierbar und ganz schlimme Menschen sind, sondern eigentlich ist das schon alles ziemlich okay so. Und ich habe das Gefühl, dieser Nährboden ist ein bisschen weg. Ist nicht ein bisschen weg, sondern der ist eigentlich weggebrochen. Und bei vielen Menschen gibt es so diese Vorstellung, das ist eigentlich alles scheiße, was hier läuft. Die Politiker sind scheiße. Und das war der Punkt, an dem ich mich immer gefragt habe, befeuern wir eigentlich, indem wir genauso weitermachen wie all die Jahrzehnte zuvor, befeuern wir das nicht noch? Liefern wir dafür nicht immer noch mehr Futter und geben wir nicht denen noch mehr Argumente in die Hand, die sagen, dieses System, diese demokratische Gesellschaft, diese freie, liberale Demokratie, die sollte eigentlich weg. Das ist sozusagen ja etwas länglich wiedergegeben, der gesamte Bogen in diesem Stück.
Hattest du ein Schlüsselmoment, der dich an diesen Punkt gebracht hat?
Es gab jetzt nicht den einen Leserbrief, den Anruf oder das Gespräch mit Kollegen, Eltern, Freunden oder Bekannten, die gesagt haben, hör mal, so geht's doch nicht weiter. Sondern es ist eher so ein schleichender Prozess gewesen. Manchmal vielleicht eine Pressemitteilung der AfD, die auf irgendeinen Bericht irgendwann mal gefolgt ist. Ja? Oder auch von Freunden oder Bekannten, die ich jetzt als unverdächtig einordnen würde, auf einen Artikel hin, also dieses bisschen Stammtischmäßige würde ich das nennen, ja, alle gleich. Also dann merkt man es ja mal wieder zu hören. Ne? Und das hat sich gehäuft. Und da habe ich immer gedacht, Moment mal, ich habe immer gedacht, ich tue am Ende, klingt das so ein bisschen eitel, ein bisschen, ja, nicht selbstverliebt, vielleicht doch, ich tue einen guten Dienst an dieser Gesellschaft auch mit meinem Job. Und irgendwann habe ich gedacht, ist das eigentlich so? Ist das noch so?
Ich selbst sehe ganz andere Probleme im Politjournalismus, also diese Mikrofonständerei zum Beispiel, ne, wo PolitikerInnen erzählen können, was auch immer sie wollen, den größten Unsinn und dafür nicht mal knackig Widerworte kriegen, oder diesen Wettkampfjournalismus, bei dem alles immer irgendwie gleich Konflikt ist und irgendjemand immer irgendwie vorne liegt, Horse Race Journalism nennt man das. Wieso siehst du ausgerechnet das Nörgelproblem als groß genug, um darüber zu reflektieren?
Es ist ja nicht so, dass ich die anderen nicht sehe, ne? Aber das ist sozusagen das, was ich erstmal als ein Hauptproblem identifiziert habe. Warum? Weil ich das Gefühl habe, dass viele Menschen gar nicht mehr den Wert dessen sehen, was wir hier eigentlich haben. Und es geht ja gar nicht ums Nörgeln. Es geht ja auch um die Tonlage. Den Punkt mache ich ja auch in diesem Stück. Es geht nicht nur ums Nörgeln, so. Sondern es geht auch um die Tonlage. Kritisiere ich, sage ich, Defizit. Gestern haben wir beispielsweise wir zeichnen heute am Donnerstag auf, gestern ging die Gesundheitsreform durchs Kabinett und die kann man zerpflücken und da kann man aber so viel dran kritisieren. Da kann man in die Einzelpunkte gehen und sagen, so, was bleibt dann am Ende eigentlich noch Gutes übrig? Ich bleib dabei. That's our job und das werden wir und sollten wir auch weiterhin tun. Indem wir aber nie das Gelingende auch mal zeigen, sondern übrigens, oder auch die Prozesshaftigkeit. Es kann ja auch sein, dass man mal sagt, Politik besteht übrigens aus komplexen Prozessen und wir wischen da immer so mit einem Federstrich drüber und sagen, oh, Rentenreform auch wieder nicht funktioniert. So, indem wir nie zeigen, welche komplexen, aufwendigen Prozesse oder weniger zeigen als früher, das würde ich zumindest diagnostizieren, hinter solchen Sachen stecken, erzeugen wir, glaube ich, schon in den Leuten das Gefühl, die können es alle nicht, die sind alle doof, die sind alle unterqualifiziert und dieses System bringt es nicht mehr. Und was ich will und wofür ich plädiere, ist vielleicht eine etwas andere Balance.
Aber also ehrlich gesagt, ich wünsche mir viel öfter mal viel mehr Klartext. Also wenn zum Beispiel irgendein Politiker mal wieder vom hocheffizienten Verbrenner labert, dass dann auch irgendwo mal geschrieben wird, was das ist, nämlich Gelaber. Kritisieren wir vielleicht an den falschen Stellen, also da, wo es am leichtesten geht, weil zu sagen, ja, Wirtschaftsministerin ist bösartig, geht mir leicht über die Zunge. Alles andere muss ich sinnvoll begründen.
Bist du oft auf Spiegel.de unterwegs? Ich glaube zum Beispiel zum Verbrenner haben wir etliche Kommentare geschrieben, auch von Fachkollegen, die sich damit wirklich gut auskennen. Also ich würde schon sagen, dass wir das auf vielen Ebenen abdecken. Also nicht immer nur die Performance-Kritik, ne, dass man sagt, oh, da hatte jemand aber irgendwie, keine Ahnung, blöd ausgesehen, eine schlechte Rede gehalten, sondern auch, und das ist das Tolle am Spiegel, würde ich sagen, kleiner Werbeblock, wir leisten uns hier wirklich noch Leute, die sich tief in den Themen auskennen. Und das ist die Grundvoraussetzung dafür, Kritik zu üben. Und das ist die Grundvoraussetzung dafür, Kontrolle auszuüben. Wie gesagt, Grundvoraussetzung dafür, unseren Job gut zu machen.
Du schreibst auch, wir könnten öfter mal die Häme weglassen, sie zumindest dosieren, so ähnlich wie du es eben auch formuliert hast schon. Mach mal konkret, wo hast du es übertrieben? Und wie würdest du es mit dieser neuen Erkenntnis neu formulieren?
Nach dem Karlsruher Haushaltsurteil habe ich über Olaf Scholz geschrieben, im Kanzleramt sitze der oberste Besserwisser der Nation. Würde ich auch weiterhin unterschreiben. Das war so. Das war genau so. Und da würde ich zum Beispiel sagen, das ist jetzt nicht hämisch. Ich würde es sagen, ohne ein konkretes Textbeispiel vor Augen zu haben, da sind wir schreibenden Leute, du wahrscheinlich genauso wenig, ja nicht immer vorgefeit. Eine Pointe, sagen wir mal, über ein paar andere Abwägungen zu stellen.
Lieber einen guten Freund als eine Pointe verlieren.
So, bitte, danke. Das haben wir, glaube ich, alle gemeinsam. Und da habe ich schon gedacht, und das wird mir, glaube ich, gar nicht so leicht fallen, hin und wieder mal, wenn einem eine gute Pointe einfängt, die wirklich böse ist, wird die demjenigen oder derjenigen eigentlich noch gerecht? Ich glaube, das ist so die klassische Demarkationslinie, da sollte man abwägen. Und das habe ich mir tatsächlich auch vorgenommen, das öfter mal zu tun.
Du hast eben gesagt und schreibst auch, du hast die Sorge, das könnte den Demokratiefeinden in die Hände spielen. Also, und ich zitiere dich, denjenigen, die verbreiten, Politikerinnen und Politiker als solche seien korrupt, unfähig und interessierten sich für das Gemeinwohl ungefähr so sehr wie ein Waschbär für Mülltrennung. Was, wenn es tatsächlich so ist? Wie erklärst du den Menschen, die trotzdem diesen Eindruck haben, also sieht aus wie eine Ente, watschelt wie eine Ente, scheint also eine Ente zu sein, wie erklärst du denen, dass es eigentlich ziemlich okay ist, was wir hier haben?
Ich merke das im Freundes- und Bekanntenkreis. Ich verfalle da manchmal in eine Rolle, die ich als Journalist überhaupt nicht habe. Als Journalist bin ich kritisch, bin ich auch hin und wieder mal garstig, kommentiere immer wieder auch zugespitzt, weil ich finde, das gehört dazu. Das muss auch sein, um Dinge kenntlich zu machen, um Positionen kenntlich zu machen. Im Freundes- und Bekanntenkreis erwische ich mich immer öfter dabei, wie ich zu so einer Art Politikversteher und Politikverteidiger werde. Und anfange zu erzählen, naja, wenn es dann heißt, Plenarsaal immer leer, Bundestagsabgeordnete alle faul, das zu erklären, zu sagen, nee Leute, es gibt Ausschusssitzungen, es gibt Dinge, die sitzen nicht einfach draußen in der Sonne, sondern die arbeiten tatsächlich und den Job eines Abgeordneten, einer Abgeordneten würde ich nicht haben wollen mit den Sitzungswochen in Berlin und dann noch den Wahlkreis beackern, damit man auch ja in 4 Jahren wiedergewählt wird. Das heißt, ich erzähle auch so ein bisschen mal, ich erlebe das ja seit 20 Jahren diese Menschen auch relativ nah. Ich erzähle auch mal so ein bisschen, wie das eigentlich im Alltag alles aussieht und dass ich da Ausreißer erlebe wie überall. Also es gibt Faule, es gibt Leute, die sind nicht aufrichtig. Aber es gibt eben auch die Beispiele, die fleißig sind und denen es wirklich noch um was geht. Und ich habe manchmal das Gefühl, weil wir auch alle nicht so sozialisiert sind, über die schreiben wir halt kaum mal, ne? Weil wir uns eher die rauspicken, wo es nicht funktioniert. Nochmal, gehört zu unserem Job. Aber mein Gefühl ist, dadurch ist bei den Leuten ein Bewusstsein verloren gegangen, dass eben doch nicht alle so sind.
Im Grunde müsstest du ja immer die Erklärung mitliefern, was eigentlich der Wert dieser liberalen Demokratien und Prozesse ist. Das wiederum kann aber auch nicht dein Job sein, weil dein Job ist ja vor allen Dingen die Missstände deutlich zu machen. Wer sollte oder wer könnte diese Erklärfunktion einnehmen?
Ich finde, das ist schon auch unsere Aufgabe als Medien. Ich habe ja in dem Text die Formulierung vom Beipackzettel verwendet.
Ja.
Auf dem ungefähr das stehen sollte, was du jetzt gerade gesagt hast, nämlich, dass wir ja ein unfassbar nerviges, langsames, schwerfälliges System halten, das aber alles in allem doch im Vergleich ziemlich großartig ist. So, die Natur eines Beipackzettels ist, wenn du morgens was schlucken musst, dann liest du den ja auch nicht jedes Mal durch. So. Wir können das nicht in jedem Artikel erwähnen. Absolut. Das ist auch total nervig und wirkt aufgesetzt und ist dann auch total unglaubwürdig. Ich habe in dem Artikel geschrieben, hin und wieder. Wenn man es hin und wieder mal in Erinnerung ruft, dann könnte das, glaube ich, schon helfen, ein kleiner Schritt sein. Und das sehe ich schon auch als unsere Aufgabe. Und ich habe eben einen Punkt gemacht, der ist mir wichtig. Immer mal wieder von der Ergebnisfixierung. Du hast das, ich weiß nicht, wie du es eben genau.
Horse Race Journalism.
Ja, ja, genau. Wild West kann man das ja, glaube ich, auch nennen. Ne? So High Noon und dann stehen da wieder zwei und machen ein Shootout. Von der Ergebnisfixierung und auch diesen, wer gewinnt, wer verliert, von dieser Fixierung wegzugehen hin zur Prozesshaftigkeit. Immer mal wieder auch zu erzählen, übrigens, Rentenreform heißt halt Folgendes, etwas Sendung mit der Maus zu spielen. Mal in so ein Ministerium reinzugehen, ich habe das mal vor vielen Jahren gemacht, das war eine Geschichte, die hat mir echt wahnsinnig Spaß gemacht. Da gibt es dieses Rüstungsamt der Bundeswehr, sitzt in Koblenz. Und das hassen alle. Das hassen alle. Das ist lahm. Da hieß es immer, da versickern die ganzen Projekte, deswegen funktioniert nichts. Und ich bin da eine Woche hin. Ich bin da morgens rein und abends raus und die haben mich mal reingucken lassen. Und ich habe mit einem Kollegen zusammen eine Geschichte über dieses Amt gemacht. Ich glaube, 6 oder 7 Seiten oder so im Spiegel. Und das war geil, weil einerseits konnte man zeigen, was alles nicht funktioniert. Das war relativ transparent, aber auch mal den Blick darauf lenken, was das eigentlich heißt. Was eigentlich für ein Prozess dahinter steckt und auch für ein irre langweiliger Prozess übrigens in diesen Amtsstuben, bis so eine Kanone dann mal auf dem Truppenübungsplatz steht. Und diese Komplexität verständlich zu machen, dabei nicht an Kritikfähigkeit einzubüßen und zugleich aber das Verständnis dafür zu wecken, hey, that's democracy. Nur das ist am Ende auch Demokratie. Das, finde ich, ist auf jeden Fall unsere Aufgabe.
Ich lese das. Ich habe ein Spiegel-Abo. Ja? Also ich lese diese langen Stücke, die auch die Komplexität durchleuchten und sowas alles. Aber in der Realität ist es ja so, die Leute klicken kurz auf die Homepage, lesen die Überschrift, lesen vielleicht den Anreißer. Wenn sie Glück haben, gibt es keine Paywall und dann lesen sie halt, was der Spiegel so schreibt. Wenn du da jetzt den Beipackzettel, ich sag mal, in Nebensätzen mitlieferst, dann kriegst du ja das Problem. Also meine Nachbarn kriegen die Heizkosten trotzdem kaum noch gewuppt. Dann kommst du um die Ecke und erzählst, naja, so schlimm ist das alles gar nicht. Das ist halt ein dickes Brett, was da gebohrt werden muss. Und damit spielst du aber doch erst recht den Systemfeinden in die Hände, weil dann bist du erst recht Systempresse.
Nee, das sehe ich überhaupt nicht. Also da hast du jetzt tatsächlich weggelassen oder auch überhört oder ich habe es nicht deutlich genug gemacht, was ich die ganze Zeit sage, nämlich natürlich müssen wir kritisieren, natürlich müssen wir weiter den Finger in die Wunde legen. Aber es gehört eben auch dazu, hin und wieder mitzuliefern, was da alles dahinter steckt. So, und die Kunst für uns liegt doch darin, den Leuten die Lust am Lesen zu wecken, mit einer Überschrift, mit einem Einstieg, mit einem Teaser, der neugierig macht und weckt, sodass sie wirklich dabei bleiben, dann sind wir nicht nur immer gut drin, aber da arbeiten wir auch dran. Und im Moment sehen wir, dass das eigentlich ganz gut funktioniert, dass wir Leute dazu bekommen. Deswegen würde ich auch der Aussage widersprechen, es liest keiner mehr. Wir kriegen zum Beispiel für so ein irre langes März-Interview, wie wir es jetzt auf der Seite hatten, echt beträchtliche Abozahlen, weil wir es offenbar hin und wieder nicht immer, aber hin und wieder hinkriegen, das Ganze so interessant zu gestalten, dass die Leute eben weiterlesen und dann hoffentlich auch bis zum Beipackzettel.
Das ist, den Beipackzettel finde ich ein ganz interessantes Bild. Haben wir vielleicht ein Formatproblem? Ich habe ja eben schon gesagt, ich sehe ganz andere Probleme. Also sind wir da was Größerem auf der Spur? Brauchen wir vielleicht ein neues und ein erweitertes Verständnis von Journalismus mit eben neuen Formaten? Der Spiegel-Beipackzettel jetzt für alle gratis?
Für neue Formate bin ich immer offen. Ob das jetzt so funktioniert, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber wir haben wie junge Kolleginnen und Kollegen, die probieren auch echt ganz coole Sachen aus. Neulich hatten wir haben ja diese Dokumentation. Das ist ja immer noch ein totales Asset, was wir hier haben, nämlich Menschen, die einfach nur prüfen, ob das, was wir schreiben, stimmt, ja oder nein. und dann auch so wirklich so Kleinigkeiten finden, wirklich Fakten, wo man dann denkt, boah, wenn das jetzt so erschienen wäre, da hätte ich wieder irgendwie 27 Leserbriefe zurecht bekommen. Das ist einfach so ein dummer kleiner Fehler. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben diese Dokumentation und nutzen die bislang vorrangig für geschriebenen Text und haben jetzt, hat ein Kollege bei uns so ein neues Format gemacht, so eine Art Anruf bei der Doc, ja, so ein Live-Faktencheck. Also Trump hatte zum Beispiel, glaube ich, behauptet, da hatten die diese Boote versenkt, Drogenboote und so weiter. Und er hat einfach mal 2 Minuten lang mit einem Dokumentar, also mit einem Menschen, der sich tief mit diesem Thema auskennt, gesprochen. Und da wäre so viel Halbwahrheiten, Lügen und Quatsch entlarvt. Das ist, finde ich, Aufklärung. Das ist echte, richtig gute Aufklärung. Ein geiles neues Format, wo der auch wahrscheinlich viel mehr junge Leute mit erreicht, als ich mit meinen Texten. Da bin ich total offen für. Da müssen wir noch viel besser werden. Aber wir haben die Assets und ich glaube auch, dass uns das gelingen wird, die gut einzusetzen. Na, Aufklärung, das ist doch das Stichwort. Darum geht es doch bei allen dem, was wir tun.
Und trotz der Dokumentation werden die Systemfeinde euch noch in 30 Jahren Klaas Relotius um die Ohren hauen. Sind die vielleicht verloren? Brauchen wir uns um die gar nicht mehr zu kümmern?
Aufgeben liegt irgendwie nie in meiner Natur, ne? Gar nicht mehr zu kümmern, finde ich, würde ich, glaube ich, generell nicht über einen Menschen sagen, aber ich glaube, wir können uns einig sein, die Hoffnung, also manche Leute sind, glaube ich, wirklich so verfestigt in ihrem Weltbild. Ich habe das vor vielen Jahren schon, hat mir das Bundestagsabgeordnete aus dem östlichen Teil der Republik erzählt, der sagt, ich verzweifle manchmal, wenn ich auf dem Marktplatz stehe, ich will mit denen ins Gespräch kommen, aber wenn die morgens auf Telegram gelesen haben, die Erde ist eine Scheibe, dann kriege ich die nicht mehr vom Gegenteil überzeugt. Und ich fürchte, ja, das ist so, aufgeben fällt mir trotzdem schwer, aber ja, in deiner Frage steckt ja die Antwort im Grunde fast schon drin.
Wenn du mehr Aufklärung haben willst, muss irgendwo ein bisschen Platz geschaffen werden. Können wir uns darauf einigen, wir bekommen alle mehr Aufklärung und dafür dann weniger Horse Race Journalism und Mikrofonständerei?
Da kann ich jetzt wenig zu sagen, weil wir das ja grundsätzlich nicht machen. Kann ja nicht jetzt für die anderen reformieren. So, wäre ich total bei dir. Fänd ich gut. Ich finde, man darf es nicht komplett weglassen, denn natürlich, man wäre auch naiv, an Politik ranzugehen und zu sagen, das hat nicht auch ganz viel mit Macht zu tun. Auch wirklich mit dreckigen Spielchen teilweise. Und das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Wir dürfen da jetzt nicht rangehen und sagen, so, jetzt lass uns aber mal über die Sache sprechen. Und dass der Söder aber schon längst wieder 2 Fouls gegen Merz und 3 andere begangen hat, das berichten wir nicht mehr. Nee, es geht auch da wieder, glaube ich, um eine gesunde Mischung, eine gesunde Balance. Mehr vom einen, weniger vom anderen, da wäre ich dabei.
Christoph Hickmann, vielen Dank.
Ich danke dir, Holger.
Zum Schluss noch ein Tipp zum Weiterhören. Diese Woche ist die neue Staffel von Nice und Nötig gestartet, unserem optimistischen Übermedien-Podcast für gute Ideen rund um Medien und Journalismus. In der ersten Folge gibt's eine gefährliche Undercover-Recherche in rechtsextremen Jugendgruppen. Und Nice und Nötig gibt's überall, wo es Podcasts gibt. Und wie immer gilt, dieser Podcast und ganz Übermedien sind werbefrei, unabhängig und ausschließlich finanziert durch unsere Community. Ein Abo gibt's ab 6 Euro monatlich, dafür gibt's sofort Zugang zu allen Artikeln und obendrauf unseren wöchentlichen Newsletter. Wer unabhängige Medienkritik ebenfalls unterstützen möchte, findet alle Infos auf übermedien.de und dort gibt's auch reichlich über Medien zu lesen, bis wir in der nächsten Folge auch wieder über Medien reden. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.